Der Tag des Bleistifts. Ob in der Schule, in den Händen eines Künstlers oder im Weltall, er funktioniert sogar im Wasser. Wir feiern heute den Tag des Bleistifts. Doch wieso gerade heute, am 30. März? Auch wenn nicht ganz klar ist, wer den Tag ins Leben gerufen hat, gibt es einen Hinweis für die Wahl des Datums. Am 30. März im Jahr 1858 erhielt der US-Amerikaner Hyman L. Lippmann das Patent für einen Bleistift mit einem befestigten Radiergummi am Stiftende. Die Stifte gibt es in allen möglichen Ausführungen. Farbe, Form und Härtegrad können sich sehr unterscheiden. So bedeutet die Bezeichnung 9H zum Beispiel eine sehr harte Mine, die unter anderem bei der Lithografie verwendet wird. Das heißt, die Mine ist dazu gemacht, um auf einer Steinplatte zu schreiben. Dagegen werden die Stifte der Klasse 9b eher für künstlerische Skizzen verwendet. Doch wie entsteht ein Bleistift und wo kommt diese Erfindung überhaupt her? Zuerst müssen wir einen Mythos auflösen. Bleistifte sind nicht aus Blei. Die Minen werden aus einer Mischung von Graphit und Ton hergestellt. Ist mehr Ton in der Mischung, so ist die Mine härter. Besteht das Gemisch eher aus Graphit, so hat der Stift eine weichere Mine. Schon vor 5000 Jahren sollen die Ägypter Schilfrohr, Bambusrohr oder Papyrusrohr mit einem flüssigen Blei ausgegossen haben, um damit zu schreiben. Im 16. Jahrhundert entdeckte man in Großbritannien ein Material, das bleiartig und fettig ist. Da es auf Wolle hielt, verwendeten Schäfer es zur damaligen Zeit, um ihre Tiere zu markieren. Diesen Stoff hielt man bis ins 18. Jahrhundert fälschlicherweise für Bleierz. Es handelte sich dabei allerdings um Graphit. Großbritannien war nachweislich das erste Land, das schon ab 1565 Graphit abbaute. Für die Herstellung der Stifte sägte man daraus Stangen und legte sie zwischen zwei Holzplatten. Allerdings wurden die Graphitgruben ausgebeutet und die Preise der Stifte stiegen rasant. In der deutschen Stadt Nürnberg, wo der bekannte Bleistifthersteller Faber-Castell später seine Anfänge nahm, legte der Schreiner Caspar Faber im Jahr 1761 den Grundstein für die Stifte. Jedoch war der Ruf der deutschen Bleistifte zunächst dürftig, da es an Rohstoffen fehlte. Sie wurden daher auch nur ohne Namen auf den Markt gebracht. Man nannte sie im Generellen Nürnberger Tand, was eine hübsche, aber nutzlose Sache bezeichnet. Dies änderte sich, als Lothar von Faber die Herstellung von Bleistiften zu seiner Aufgabe machte. Er reiste, um Ideen zu sammeln und löste sich von Zwischenhändlern. So erweiterte sich sein Kundenkreis und er sicherte sich im Jahr 1856 sogar die alleinigen Abbaurechte einer Graphitmine in Sibirien. Die britischen Graphitminen waren inzwischen fast leer und so besaß Lothar von Faber den besten Graphit zu der damaligen Zeit. Schon ab 1837 hatte er seine Stifte mit dem Schriftzug A.W. Faber gekennzeichnet. Unter dem Namen waren sie danach als die ersten Markenschreibgeräte der Welt bekannt. Während der industriellen Revolution kam es dann zu neuen Verfahren in der Bleistiftproduktion. Bis dahin wurden die Stifte nur aus Graphit hergestellt. Nun erkannte man, dass man die Härte der Minen durch die Mischung des Graphits mit Ton verändern kann. Lothar von Faber legte damals die Norm für Länge, Stärke und Härtegrad der Bleistifte fest. Durch ihn wurde Nürnberg zur Bleistiftstadt. Um 1900 gab es in der Stadt schon 25 Bleistiftfabriken. So entstanden jährlich bis zu 250 Millionen Stifte mit einem Wert von 8,5 Millionen Mark. Lothar von Faber, der sehr viel Wert auf die Qualität der Bleistifte legte und immer mehr Erfolg mit seinem Unternehmen hatte, reichte 1874 schließlich eine Petition zum Schutz des Markenartikels beim Deutschen Reichstag ein. Das Gesetz, das ein Jahr später in Kraft trat, schützte ab dann seine und viele andere Marken vor Namensdiebstahl. Durch die Hochzeit von Lothars Enkelin Ottilie mit Alexander Graf zu Kastell-Rüdenhausen wurde das Unternehmen Ende des 19. Jahrhunderts zu dem heute bekannten Faber-Castell. Bis heute ist die deutsche Stadt Nürnberg als sogenannte Bleistifthauptstadt bekannt. Über 1,8 Billiarden Bunt- und Bleistifte werden pro Jahr allein bei Faber-Castell hergestellt. Nun hätten wir die Geschichte der Bleistifte geklärt. Wie entsteht nun ein solcher Stift? Es gibt die verschiedensten Arten von Bleistiften wie den Grip 2001 oder die amerikanische Variante Koh-i-Noor, die nach einem bekannten Diamanten benannt ist. Eine ganz besonders edle Variante ist außerdem der sogenannte perfekte Bleistift von Faber-Castell. Die Herstellung der Stifte ist grundlegend aber gleich. Zunächst werden Graphit und Ton ganz fein gemahlen und gemischt. Die Mischung wird dann in die jeweilig gewünschte Minenform gepresst und auf die entsprechende Länge geschnitten. Diese Formen werden dann bei sehr hohen Temperaturen gebrannt. Die Hitze und die Brenndauer haben neben dem Mischungsverhältnis von Ton und Graphit Einfluss auf die Härte der Minen. Danach werden die Stifte mit Wachs veredelt und in vorgefertigte Holzplatten eingesetzt. Die Konstruktion wird dann verleimt und bis zur völligen Aushärtung zusammengepresst. Anschließend werden die einzelnen Stifte ausgesägt. Durch Hobeln erhalten sie dann ihre entsprechende Form, rund, dreieckig, sechseckig oder oval. Dann werden die Stifte veredelt, poliert und eventuell lackiert. Zu guter Letzt kommt noch der Firmenaufdruck drauf, die Bleistifte werden gespitzt und fertig. Farbminen entstehen so ähnlich, nur werden sie nicht gebrannt, sondern getrocknet. Außerdem erhalten sie noch ein heißes Fettbad, um ihre Gleitfähigkeit zu verbessern. So entstehen die unterschiedlichsten Stifte, Buntstifte, Kopierstifte, Steinhauerstifte oder der Zimmermannsbleistift. Bleistifte werden sogar von Astronauten benutzt, da sie zuverlässig in der Schwerelosigkeit funktionieren. Zum Schluss noch ein interessanter Fakt. Zwei junge Forscher haben herausgefunden, dass ein harter Bleistift, der mit nicht zu viel Kraft aufgedrückt wird, eine Schreiblänge von deutlich mehr als 50 Kilometern erreichen kann. Dieser Bericht entstand aus Informationen der folgenden Quellen: reidinger.de, truge.de und kuriosefeiertage.de.